Heute geht sie endlich los, die neue Reihe Glaube am Montag. Und als ich mich so darauf vorbereitet habe, ging es mir so ein bisschen wie Anne. Ich habe mich sehr darauf gefreut und gleichzeitig dachte ich, was für ein bescheuerter Titel. Glaube am Montag. Jetzt machen wir eine neue Reihe Glaube am Montag. Als ob wir das die letzten 25 Jahre hier nicht gemacht hätten, Glaube am Montag. Als ob wir sonst immer nur gemacht hätten, Glaube am Sonntag, Glaube von 10 bis 11:30 Uhr und der Rest ist irgendwie was anderes. Glaube muss immer mit unserem Montag zu tun haben, mit unserem Mittwoch, mit unserem Freitag, denn wenn es das nicht hat, dann ist es kein Glaube, sondern dann ist das hier bestenfalls anderthalb Stunden nettes Entertainment. Was es mir und was es uns in dieser Reihe hier geht, ist nicht, dass es was ganz Neues ist, sondern dass unser ganzes Leben komplett von Gott durchdrungen sein soll. Das ganze Leben soll von Gott durchdrungen sein. Es soll nicht nur einzelne fromme Inseln geben. Sonntags 10 bis 11:30 Uhr, dienstags 8 bis 9:30 Uhr und vielleicht sogar jeden Morgen 5 bis 10 Minuten fromme Inseln. Nee, das ist uns zu wenig. Wir sagen, unser ganzes Leben soll von Gott durchdrungen sein. Und das schließt alle Lebensbereiche mit ein. Das schließt unseren Job mit ein. Was heißt das, morgen als Christ zu leben? Was heißt das in Bezug auf meinen Chef? Was heißt das in Bezug auf das, was mir anvertraut ist dort? Was heißt das in Bezug auf meine Kollegen, die vielleicht auf gleicher Ebene sind oder oh wei, vielleicht gerade dabei sind, über mich zu kommen? Was hat das für eine Auswirkung, mein Glaube, auf die Menschen, die mir untergeordnet sind? Glaube muss auch da irgendwie sichtbar werden. Glaube am Montag heißt Glaube in unseren Beziehungen. Was hat das für Konsequenzen im Umgang mit meiner Frau, dass ich Christ bin? Wie diskutieren wir miteinander? Wie reden wir, wie streiten wir, wie versöhnen wir uns, wie lieben wir uns? Was macht da der Glaube? Was macht der Glaube in unserer Familie, wie wir mit unseren Kindern umgehen, wie wir unsere vielleicht alt gewordenen Eltern behandeln? Was für Auswirkungen hat mein Glaube auf die Menschen in meinem Umfeld, denen es nicht so gut geht wie mir, die weniger haben, die vielleicht am Existenzminimum kratzen? Was für Auswirkungen hat mein Glaube auf diese weltweiten Katastrophen und Seuchen wie AIDS, Hunger, Sklaverei? Was für Auswirkungen hat mein Glaube da am Montag? Nicht nur kurz, sondern ganz generell. Und dann das Thema Mission. Was für Auswirkungen hat mein Glaube auf meinen Umgang mit Menschen, die Gott noch nicht kennen? All diese Fragen, die stecken in unserem Thema, in unseren nächsten 6 Wochen drin. Frage ist ja, was kommt heute? Mit was steigen wir ein? Und ich dachte, ich starte heute und mach mal so einen richtigen Appell. Ich motiviere euch so richtig, ich gebe euch einen Klaps und sage, jawohl, und ab morgen, da erlebt ihr endlich mal ein ansteckendes, ein attraktives Christsein. Ich mach euch so richtig Mut dazu. Und das war so mein erster Gedanke, als ich gehört habe, wir machen diese Kampagne und noch nicht so viel wusste, um was es geht, dachte ich, jawohl, das wird bestimmt so eine Mutmachkampagne und jetzt lebt mal richtig als Christ. Und ich meine, die Frage ist, wie müssten wir denn sein? Wen müssten wir denn eigentlich präsentieren, damit das Ganze ansprechend und attraktiv ist? Müsste ich morgen auftreten als der immer Nette, so wie es gerade auch in dem Video irgendwie schön zu sehen war, als der, der immer nett und höflich ist, der sich nie ärgert und der nie ein Widerwort gibt? Müsste ich der sein, der immer freundlich ist, dem es egal ist, wenn man auch immer einen Knüppel zwischen die Beine wirft, ja, trotzdem immer freundlich? Wer müsste ich sein, damit das attraktiv ist? Müsste ich immer hilfsbereit sein, immer all das machen, was sonst keiner macht? Frage ist doch, wie sollen wir denn am Montag sein? Und die Frage ist falsch. Wir sollen nicht irgendwie sein, denn wenn wir irgendwie sind, dann tragen wir irgendeine Maske. Wir sollen nicht irgendwie sein, sondern wir sollen entsprechend unserer Identität leben. Die Frage ist nicht, wie sollen wir sein, sondern die Frage ist, wer? Wer sind wir denn 24 Stunden am Tag? Normalerweise definiere ich mich ganz gerne über so drei Grunddinge. Das eine ist mein Können, das, was ich kann. Das andere ist mein Haben. Und das dritte ist mein Ruf. Darüber definiert sich's manchmal ganz gut. Ja, ich schaue dann hin auf meine Stärken und gucke, was kann ich alles gut. Und wenn ich meine Stärken zum Einsatz bringen kann, dann kann ich mich schön über mein Können definieren. Sagen, Mensch, das hast du toll gemacht. Prima. Geht manchmal ganz gut, wenn es gut läuft. Wenn es einem Dinge nicht gelingen, denkt man, hoppla, dann kommt die eigene Identität so ein bisschen ins Schwanken. Wir definieren uns ganz gern über unser Haben, über unsere Statussymbole. Das kann ganz unterschiedlich sein. Ich definiere mich ganz gern über meinen Besitz, mein Haus, meine Ehefrau. Nicht, dass sie mein Besitz wäre, aber ja, aber das habe ich. Ich habe eine Frau, so sagen wir das. Ich habe ein Kind. Ich habe ein iPhone. Das sind die Dinge, über die ich mich definiere. Wehe, eins fehlt davon. Wehe, das iPhone geht kaputt. Dann, was ist dann mit meiner Identität? Was, wenn ich etwas, was ich habe, verliere oder das, was ich haben möchte, nicht bekomme? Wer bin ich dann? Ganz gern definieren wir uns auch über unseren Ruf, über das, was andere Menschen von uns denken. Und das ist ein bisschen eine heikle Sache, denn je nachdem, wie ich gerade in der Gunst der Leute stehe, geht es mir gut, fühle ich mich selbstsicher, fühle ich mich wertvoll oder eben auch nicht. Je nachdem, wie euer Predigtfeedback ausfällt, bestärkt mich das oder lässt mich das die nächste Woche in mein Kissen heulen, wenn ich meine Identität daraus ziehe, was andere über mich denken. Und das kann ganz schön anstrengend sein, wenn wir uns darüber definieren, was wir können, was wir haben und was andere über uns sagen. Weil wir dann immer am Kämpfen sind. Weil wir immer versuchen müssen, mehr zu können. Weil wir immer versuchen müssen, mehr zu haben. Weil wir immer versuchen müssen, besser dazustehen. Und das ist was anderes, was Gott für uns im Sinn hatte. Gott sieht uns anders. Und die Frage heute, die ist, wer bin ich am Montag? Das, was jetzt kommt, das hat mich in den letzten 10 Tagen wirklich, ich würde sagen, Gott hat sich mit mir auf einen Veränderungsprozess gemacht. Ich bin noch nicht verändert, aber das hat was in mir bewegt, diese Vorbereitung. Ich wünsche euch, dass das auch gelingt. Und wenn das heute gelingt, dann könnt ihr die nächsten 5 Predigten vergessen. Braucht ihr gar nicht mehr kommen. Ich habe das für mich auch überlegt und da ist mir aufgefallen, ich muss noch einmal predigen, also ich werde auf jeden Fall noch einmal kommen. Aber ich glaube, das, was heute kommt, das war für mich zumindest so fundamental. Ich glaube, wenn das wirklich ins Herz fällt, dann ergeben sich ganz viele andere Dinge von selbst. Jetzt steigen wir richtig ein. Was sagt Gott, wer du bist? Und wir lesen 1. Petrus 2, 9 und 10. Könnt schon mal aufschlagen, 1. Petrus 2, 9 und 10, wenn ihr eine Bibel habt, ansonsten hinten liegen auch noch welche. Da heißt es, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, Gottes Eigentum. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr das Volk, das Gott gehört. Früher galt euch nicht sein Erbarmen, aber jetzt habt ihr sein Erbarmen erfahren. Ganz kurzer Text, aber ganz, ganz reich, ganz, ganz wertvoll, hilft uns diese Frage zu beantworten, wer sind wir wirklich? Und ich möchte so an diesen Punkten entlang gehen und dann kommen wir hoffentlich tiefer. Das Erste, was Petrus hier sagt, wer wir sind, ist, er sagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Ein auserwähltes Geschlecht. Und er sagt das zu den Christen, zu der Kirche. Und das Spannende ist, dass er sagt, Achtung, ihr als heterogene Zusammensetzung, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Nicht eure Herkunft sorgt dafür, dass ihr auserwählt werdet. Er schreibt das an zig unterschiedliche Leute. Ihr könnt das nachlesen in der Bibel vor. Ich habe Kapitel 1, Vers 1, da schreibt er Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wurden in Pontus und Galatien und Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien und so weiter und so fort. Er schreibt es nicht an eine bestimmte Gruppe, sondern er schreibt es an die Kirche. Er sagt, ihr Menschen, ihr habt alle eine unterschiedliche Herkunft, aber ihr seid auserwählt. Das ist das, was euch in die Identität gibt, nicht eure Herkunft. Und das ist ein komplett neuer Gedanke. In der damaligen Zeit war Herkunft alles. Mehr noch als heute. Heute ist Herkunft auch sehr wichtig. Wenn man Bildungschancen und so weiter anschaut, dann ist Herkunft immer noch wichtig. Aber damals war Herkunft das Ein und Alles. In Israel, da war dieser Gedanke, ich bin ein Israelit. Das war es, was mir Identität gegeben hat. Und das Volk Israel, es hat versucht, seine Identität möglichst zu wahren, möglichst eng zu umfassen. Deswegen gab es das Sabbatgebot, das hat uns von allen anderen abgetrennt. Weil unsere Herkunft, die muss sauber bleiben. Unsere Herkunft ist es, was uns Identität gibt. Bei den Römern genauso. Herkunft gibt Identität. Aus dem Haus, aus dem du kommst, das bist du und das wirst du sein. Und Petrus sagt hier, nein, nicht deine Herkunft gibt dir Identität, sondern dass du auserwählt bist. Was dich ausmacht, ist, dass Gott dich auserwählt hat. Warum auch immer. Warum auch immer. Nicht wegen deinem Können. Nicht, weil du so viele tolle Dinge mitbringst, die Gott gebrauchen könnte. Und nicht, weil du bei allen ganz toll dastehst. Deswegen hat Gott dich nicht auserwählt. Er hat dich auch nicht auserwählt, weil du nicht viel mitbringst und nichts hast und einen schlechten Ruf hast. Nein, ganz egal, das alles außen vor gelassen, das, was dir Identität gibt, ist, dass Gott sagt, und ich will dich. Um dich geht es mir. Du ganz persönlich bist mir wichtig. Paulus, der bringt das mal auf den Punkt mit dieser Herkunftslosigkeit, dass Herkunft keinen Unterschied macht. In Galater 3, da schreibt er, denn ihr seid alle durch den Glauben Kinder, Gotteskinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Und hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau. Ihr seid allesamt einer, ihr seid allesamt gleich in Christus. Herkunft, Geschlecht, Rasse, Bildung, was auch immer, zählt nicht. Was mich ausmacht, ist, dass ich erwählt bin. Das ist ja die Frage, zu was bin ich erwählt? Und man könnte denken, ja, wenn der allmächtige Gott einen erwählt, dann heißt das jetzt zum Dienst und antreten und stramm stehen und funktionieren. Das nächste, was Petrus hier bringt, ist, er sagt, ihr seid erwählt, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Ihr seid nicht erwählt zu einem Sklavendienst, sondern ihr seid erwählt in die größtmögliche Gottesnähe. Das ist das, was ein Priester auszeichnet. Der Priester ist die Person, die näher an Gott dran ist als alle anderen. Im Judentum, da war es so, da konnte ich nicht direkt mit Gott alles regeln. Natürlich musste ich meinen Alltag entsprechend von Gottes Willen leben. Man versucht, die Gebote Gottes zu befolgen. Aber was, wenn es schief ging? Wenn ich gesündigt habe, wenn ich gefallen bin? Dann konnte ich nicht einfach um Vergebung bitten und damit war es, sondern ich habe einen Priester gebraucht. Ich brauche jemanden, der für mich das Ganze mit Gott ins Reine bringt, der für mich zu Gott geht, weil ich kann es nicht. Näher als ein Priester kann man nicht an Gott drankommen. Priester, das steht hier für die größtmögliche Gottesnähe. Und Gott sagt mit diesem Wort, ihr seid berufen, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Er sagt, ganz egal, wo du gerade bist, und ganz egal, wie dir es gerade geht, du bist nie, nie ohne mich. Ich bin ganz, ganz, ganz in deiner Nähe. Näher dran geht nicht. Ich bin in dir. Durch meinen Heiligen Geist. Wir sind berufen. Und wir sind Priester. Und das Problem bei diesem Priesterwort, ist, dass sofort dieses Bild hochkommt und auch hochkam in der damaligen Zeit. Ah, Priester, das handelt sich also doch um so ein paar Auserwählte, um so ein paar wenige. Und deswegen kommt die nächste Bezeichnung, das heilige Volk. Nicht nur Auserwählt, nicht nur Priester, sondern auch heiliges Volk. Denn es geht nicht nur um ein paar, ich sag mal, um so ein paar Berufsheilige. Ich habe früher immer gedacht, wenn ich in Predigten und Missionsvorträgen gehört habe, dass Leute gesagt haben, jawohl, hier ist, dann und dann hat mich Gott berufen. Und ich dachte, ja, du bist von Gott berufen. Du, der du da vorne stehst, der du irgendwie Großes bewegst, du bist berufen, aber Berufung ist nichts für mich. Das war immer mein Gedanke, Berufung, das ist was für ein paar Auserwählte. Und die anderen, die machen so kleinere Sachen. Das ist Quatsch. Petrus sagt hier, ihr seid das heilige Volk. Nicht nur ein paar Priester, sondern ihr alle, das ganze Volk sozusagen, wir alle. Kein Unterschied. Wir sind alle heilig. Die Stelle übrigens, die ist es, die Luther dazu gebracht hat, Schwierigkeiten mit der katholischen Kirche zu bekommen. Er sagt, hier ist doch die Priesterschaft aller Gläubigen, Priester und das Volk, das ist eins. Es gibt keinen Unterschied. Und heilig, was heißt das? Heilig, das heißt nicht irgendwie ein bisschen ganz sonderbar, sondern heilig, das bedeutet von Gott ausgesondert, von Gott zur Seite genommen. Das sagt Petrus hier, das seid ihr, die ihr glaubt. Man könnte sagen, wir sind so eine, so wie Aliens, bisschen Außerirdische. Wir sind nicht ganz Teil dieser Welt, weil wir haben schon einen Anteil an der neuen Welt. Wir haben schon das Neue geschmeckt. Unsere Geschmacksknospen, die wurden vom Neuen verwöhnt, die sind für das Alte schon verdorben. Das ist eine ganz besondere Stellung. Heilig. Nicht mehr ganz Teil von dieser Welt zu sein. Heilig und nicht allein. Als Volk ist man nie allein. Und als heiliges Volk auch nicht. Das funktioniert nur in Gemeinschaft. Das ist auch ein Grund, warum wir hier in der Gemeinde immer wieder Wert drauf legen, dass jeder von uns in Gemeinschaft lebt. Dass wir nicht unser Christsein allein leben, weil das funktioniert nicht. Dass wir in verbindlichen Zweier- oder Dreierschaften zu Hause sind, dass wir im Hauskreis sind, dass wir Glauben mit anderen leben. Und herzliche Einladung für die von euch, die sagen, ich bin da noch nicht drin. Wir wollen jetzt auch für diese 6 Wochen, haben wir Projekthauskreise. Da seid ihr herzlich zu eingeladen. Geht nur für die 6 Wochen, ihr verpflichtet euch erstmal zu nichts mehr. Nur für diese 6 Wochen, wenn ihr das ganz intensiv, diese Kampagne miterleben wollt. Als heiliges Volk. Hinten am Büchertisch, am Infotisch liegt eine Liste, da könnt ihr euch eintragen. Wir sind berufen, wir sind Priester, wir sind heilig. Und jetzt kommt der 4. Punkt, Gottes Eigentum. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber hier hört spätestens der Spaß ja auf. Das vorher, das war ja nett, das war schön und das ehrt uns. Aber Gottes Eigentum, das Eigentum eines anderen zu sein, das klingt so ein bisschen nach Enge. Das klingt danach, als verliere ich was, als werde ich eingeengt, als verliere ich meine Freiheit. Vielleicht ist mir das ein bisschen zu nah. Dieser Gedanke, ein Eigentum eines anderen zu sein, der behagt mir zumindest nicht. Ich bin froh, dass ich endlich selbstständig bin, dass ich endlich mein eigenes Geld verdiene und nicht mehr auf Mama und Papa und Co. angewiesen bin, sondern dass ich selbstständig bin. Gut, ich bin jetzt auf euch angewiesen und auf andere, aber so weitestgehend selbstständig, ja? Ich möchte nicht jemand anderem gehören. Es kann erdrücken, dieser Gedanke. Ich bin Gottes Eigentum, wenn ich nicht weiß, wer der Eigentümer ist. Das ist die eine Seite. Das kann mir einen unglaublichen Wert verleihen, wenn ich weiß, dass Gott geblutet hat, um mich zu besitzen. Ein paar Verse vor dem hier in 1. Petrus 1, Vers 18, der schreibt Petrus, denn ihr wisst, ihr seid nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, was ist schon Gold? Ja, ihr seid nicht mit Silber oder Gold erlöst und erkauft, sondern mit dem teuren Blut Christi. Das hat euch erkauft. So habe ich euch zu meinem Eigentum gemacht. Nicht mit irgendwas, sondern ich habe alles gegeben. Dass Gott alles für mich gegeben hat, um mich zu besitzen, um in mir zu wohnen. Das bedeutet auch, er wird ganz bestimmt gut auf mich Acht geben. Er hat alles ausgegeben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr mal richtig lange auf was gespart habt, was ihr so ein Herzenswunsch. Und dann habt ihr das Ding. Und ihr geht damit um, das ist wehe, es nimmt jemand anders nur in die Hand oder was auch immer, oder lässt es gar fallen. Todsünde. Ja? So sind wir für Gott. Gott hat geblutet für dich. Jesus, der drückt das mal in einem Bild aus. Und in diesem Bild, da bin ich das Schaf, für das er alles aufgegeben hat, für das er die Herde zurückgelassen hat, um mich zu finden und zu suchen. Für Gott bist du diese kostbare Perle. Um die zu besitzen, er alles verkauft, alles gibt, was er nur kann. Das bedeutet es, ein Eigentum Gottes zu sein. Gott sagt, ich habe dich erwählt. Ich möchte dich in meiner Nähe haben. Ich habe dich heilig gemacht. Und du bist mein kostbarster Schatz. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr das hört. Ob da so vielleicht dieser Gedanke kommt, Entschuldigung, ich? Redest du von mir? Wir sollen das sein? Ich glaube, diese gleiche Frage, die antizipiert Petrus, während er das schreibt. Deswegen kommt Vers 10, da heißt es, ja, früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr das Volk, das Gott gehört. Früher galt euch nicht sein Erbarmen, aber jetzt habt ihr sein Erbarmen erfahren. Wir? Auf uns soll das zutreffen? Warum? Aus reinem Erbarmen. Nichts sonst. Es ist nur Erbarmen, anders ausgedrückt, Gnade, unverdient, geschenkt. Das ist die Antwort auf die Frage, wer sind wir? Und in dieser neuen Identität, da steckt unglaublich viel Macht. Johannes, der drückt es mal so aus, denen aber, die ihn aufnahmen, die Jesus aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu sein. Und das ist ein komischer Ausdruck, Macht, ein Kind zu sein. Was für eine Macht haben Kinder? Gut, Kinder haben die Macht über, es fühlt sich manchmal so an, Leben und Tod, zumindest über Schlaf und Nichtschlaf. Aber was ist denn eigentlich die Macht eines Kindes? Die Macht eines Kindes, Gottes Kinder zu werden, von Gott adoptiert zu werden. Die Macht, die in dieser neuen Identität steckt, ist, dass sie mich frei macht. Dass sie mich freisetzt, das ist Freiheit pur. Ich muss mir meine Identität, mein Selbstbild nicht erarbeiten und nicht krampfhaft festhalten und es nicht irgendwie formen, sondern ich bekomme es geschenkt. Ich bekomme die Identität geschenkt. Und ich bin überzeugt, wenn wir das wirklich glauben würden, nicht nur jetzt kurz mit dem Kopf, vom Kopf her abnicken, sondern wenn wir das wirklich glauben würden, wenn das wirklich in unser Herz rutschen würde, was hier als unsere Identität ausgegeben wird, das hätte dramatische Auswirkungen. Ich hätte weniger in meinem Alltag mit Minderwertigkeitskomplexen zu kämpfen, wenn ich das wirklich glauben würde. Ich würde mich nicht immer wieder fragen, bist du gut genug? Reicht das, was du tust? Wenn ich das wirklich glauben würde, dann wüsste ich, dass egal, was ich tue, Gott sagt, ich habe dich erwählt. Ich möchte dich in meiner Nähe haben. Dich heilig gemacht. Du bist mein. Ich hätte weniger Probleme mit sowas. Wenn ich das wirklich glauben würde, dann gäbe es weniger Konkurrieren. Weniger Konkurrenzdenken. Denn ich wüsste, wer ich bin. Und ich wüsste, wer der andere ist. Dass er auch von Gott auserwählt ist. Dass er auch geliebt ist. Dass er auch Gottes Eigentum ist. Und ich müsste nicht konkurrieren und Angst haben, dass ich zu kurz komme. Wenn ich das wirklich glauben würde, dass ich das bin, was hier steht. Ich müsste viel weniger Zeit mit Sorgen und Grübeln und Angst haben verschwenden. weil ich wüsste, ey, ich bin Gottes Eigentum. Was soll mir denn passieren? Gott gibt auf mich Acht. Und ich glaube, wir hätten deutlich weniger mit den negativen Konsequenzen unserer Sündhaftigkeit zu kämpfen, wenn wir das glauben würden. Ich hätte weniger damit zu tun, dass ich mich immer mal wieder entschuldigen muss. Ich hätte weniger damit zu kämpfen, dass ich andere verletze und selbst verletzt werde. Dass ich mich in meiner Ehre und meinem Stolz angegriffen fühle. Weil ich eigentlich merken würde, okay, das war nicht nett, aber wer ich bin, greift es nicht an. Weil wer ich bin, definiert nicht ihr, sondern wer ich bin, definiert Gott. Ich hätte weniger zu kämpfen mit Bitterkeit, weil ich Sachen leichter abgeben könnte an den, der mir Wert zuspricht. Und die Frage ist ja, wie wird das denn jetzt zu unserer Identität? Ich bin euch 10 Tage voraus ungefähr. Seit 10 Tagen beschäftige ich mich mit diesem Text. Kleiner Vorsprung. Ich habe für mich gemerkt, das ist der Vorteil, das ist das Privileg, wenn man predigen darf, dass man viel Zeit darauf nicht verschwenden, sondern viel Zeit darauf verwenden darf, so einen Text wirklich einsacken zu lassen. Und den Tag und Nacht immer wieder zu meditieren. Und bei allem, was man sonst so nebenbei macht, ist immer dieser Text, geht der mit einem. Und ich lade euch ein, das auch zu machen. Dieser Text, der begleitet mich, wenn ich morgen früh in die Schule gehe. Das ist nicht nur, der begleitet mich nicht nur bei meinen pastoralen Tätigkeiten, sondern den meditiere ich, währenddessen ich irgendwie unterrichte und die Kinder machen eine Gruppenarbeit. Währenddessen schaue ich die Kinder an, die Jugendlichen, und sage, du bist Gottes geliebtes Kind. Und wer bin ich? Das geht mit mir. Und ich, wie das zu unserer Identität werden kann, ist, indem wir es wirklich meditieren, immer und immer wieder. Dass das nicht nur im Kopf ist, sondern tiefer geht. Und dann, dass wir im Meditieren, im darüber nachdenken, dass wir dann kleine Schritte gehen. Dass wir uns an so kleinen Testballons, an kleinen Feldern freimachen von dem, was uns sonst so prägt, wo wir sagen, jawohl, das bin ich. Dass wir mal darauf verzichten, zurückzuschlagen, weil wir uns und in Gefahr sehen. Und dass wir vertrauen, dass das stimmt. Dass unser Wert nicht von anderen kommt, sondern von Gott. Ich glaube, eine weitere Konsequenz, die das hier, wenn ich das wirklich glauben würde, die das hätte bei mir und bei uns allen, wäre, dass uns nie wieder wirklich langweilig würde. Dass wir, wenn wir würden, unsere Zeit sinnvoll investieren. In Vers 9, da heißt es, er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen. Er hat euch zu all dem gemacht, was gerade kam, damit ihr seine machtvollen Taten verkündigt. Dass Gott uns beruft, uns auserwählt, uns heiligt, sein Eigentum nennt, das hat den doppelten Sinn. Ja, es geht ganz um mich, aber es geht auch ganz um diese Welt. So sehr hat Gott wen geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Es geht auch um diese Welt. Und ich finde dieses Bild, was Petrus hier benutzt, von Dunkelheit zum Licht gerufen zu werden, ist ein tolles Bild. Es spiegelt die Schöpfung wider. Dunkelheit bedeckte die Erde und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Da ist was Neues entstanden bei der Schöpfung. Und jetzt geht es wieder darum, dass wir, dass aus uns was Neues wird. Eine neue Schöpfung, dass wir von der Dunkelheit zum Licht kommen. Gott beteiligt uns hier an seinem nach wie vor schöpferischen Wirken. Und das nicht nur bei anderen als Zeugnis, sondern zuerst mal bei uns. Und ich glaube aber, warum uns das manchmal nicht so ganz leicht fällt, von den machtvollen Taten Gottes zu verkündigen, das hat 2 Gründe. Und das erste ist, dass wir uns nicht wirklich haben rufen lassen. Dass wir noch mit einem Fuß in der Dunkelheit stecken. Und das muss nichts dramatisch Schlimmes sein, aber dass wir festhalten an einem alten Leben, an Lebensmustern, dass wir festhalten an alten Identitätsstiftern. Dass wir Gott schlussendlich nicht zutrauen, nicht vertrauen, dass das neue Leben, dass das besser ist als alles, was mir sonst irgendjemand bieten kann. Petrus, er sagt, das Licht, das ist nicht nur Licht im Gegensatz zur Dunkelheit, sondern das ist wunderbar. Damit bringe ich es auch einen Punkt, das ist was Großes. Und die Frage ist, in welchen Bereichen deines Lebens bleibst du lieber in der Dunkelheit? Wo bleibst du lieber nicht auserwählt, nicht hervorgehoben? Wo bleibst du lieber in der Menge, weil wer auserwählt ist, hat natürlich auch Verantwortung. Wo bleibst du lieber nicht so in der Nähe Gottes als Priester, sondern wo hast du vielleicht Angst, dass wenn die Nähe Gottes da reinkommt, dass es dann auch ein verzehrendes Feuer ist? Wo willst du nicht heilig sein? Wo widerstrebt es dir, im Bereich Gott zu gehen, wo Gott sagt, hey, du bist mein Eigentum, ganz? Wo ist das? Wo bleibst du lieber mit einem Fuß in der Dunkelheit? Wo fällt es dir schwer zu vertrauen, dass das neue Leben, das Gott hier gibt, wirklich gut ist? Ich glaube, wenn wir merken, dass wir in so manchen Bereichen noch da verhaftet sind, wenn wir merken, dass das alte Leben, nenne ich es mal, dass das lockt, dann hat das diesen einen Grund, und zwar, dass wir nicht erfüllt sind von dem, was wir eigentlich sind. Ich habe vor einigen Jahren, 10 Jahre her, habe ich an der Tankstelle gearbeitet. Habe ich Nachtschichten gemacht an einer Tankstelle, und bei uns an der Tankstelle war das so, da gibt's ja immer einiges zu essen auch zu kaufen, und es gab die Regel, in der Nachtschicht muss man immer die ganzen Regale durchgehen und schauen, wo nähert sich ein Produkt dem Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums, und dann muss man das aus dem Verkehr nehmen. Und das lief dann immer so, man hat geguckt, was läuft bald ab, und das hat man dann noch gegessen, weil es ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum, also wenn man entsprechend hungrig war. Und an der Tankstelle, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, da gibt's diese komischen Sandwiches. Die sind in so dreieckigen Boxen, das ist irgendwie so lappriges Toastbrot, dick Mayonnaise, dann ist da komischerweise Salat drin, und interessanterweise sind diese Sandwiches meistens irgendwie 4,5 Wochen haltbar. Wo man sich fragt, das muss gesund sein, diese ganzen Konservierungsstoffe. So, und die wurden auch entsprechend viel verkauft. Die gab es immer mal wieder, dass man die rausnahm, und genau, so eine Nacht ist lang, und wenn ich hungrig, ich bin morgens um 10 aus der Tankstelle raus, habe geschlafen, bin dann aufgestanden, bin ins Training gegangen und habe trainiert und bin dann in die Tankstelle. So, und wenn ich aus dem Training kam und war richtig hungrig, dann bin ich in das Regal und habe gesucht, was läuft bald ab? Und dann war das, dieser lapprige Sandwich, das war Gold. Ja, ich habe mich gefreut auf dieses eklige Ding. Wenn ich aber von zu Hause kam, wo meine Mama dafür gesorgt hat, dass der Bub genug zu essen hat und dass der die Nacht gut übersteht und sie mir vorher was richtig Schönes gekocht hat, dann habe ich nicht bei den Sandwiches geguckt, ob die bald ablaufen. Die waren mir wurscht. Die haben mich nicht im geringsten interessiert. Wenn wir voll davon sind, wenn das hier zu unserer wirklichen Identität wird, was Gott sich für uns vorgestellt hat, dann wird das Alte, dann werden andere Dinge immer weniger attraktiv für uns sein. Und mein Wunsch für euch, für uns alle, für mich auch, für diese Woche und für die nächsten Wochen ist, dass wir wirklich bei uns, bei unserer wahren Identität, bei Gott ankommen. Und dieser Text, das hat Petrus zu Christen geschrieben. Vielleicht sitzt du gerade da und denkst, das klingt alles gut, aber ich bin da ganz weit von weg. Und du merkst gerade, ich hätte das gerne. Eigentlich wünsche ich mir meine Identität nicht selbst jeden Tag neu erarbeiten zu müssen, sondern ich würde sie mir gerne schenken lassen. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich sehr ein. Dann geh mal einen Schritt auf diesen Gott zu. Dann geh nachher einen Schritt hier nach vorne. Wir werden nachher Leute sein, die sind bereit zu beten. Du kannst mich gerne ansprechen, andere Mitarbeiter. Und wir beten und wir lassen dir eine neue Identität zukommen. Und die wirst du Schritt für Schritt einnehmen und zu deiner machen. Ich wünsche euch Gottes Segen mit eurem neuen, wer ihr seid. Amen.